Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Rassismus in Deutschland. Dass es ihn gibt, das bestreitet wohl niemand mehr heute. Aber wie weit er reicht, das ist durchaus umstritten. Die Autorin und Journalistin Gilda Sahebi hat darüber ein Buch geschrieben. Es erscheint in der kommenden Woche und heißt »Wie wir uns Rassismus beibringen – eine Analyse deutscher Debatten«. Erstmal herzlich willkommen hier im Studio, Frau Sahebi.
Vielen Dank.
Haben Sie auch Rassismus beigebracht bekommen?
Ja, natürlich. Niemand ist davor gefeit, diese Dinge zu lernen, weil wir in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind. Ich habe früher auch Workshops gegeben zu rassistischen Narrativen in der Sprache und da habe ich ein Beispiel von mir selber oft genommen, wo es mir selber sehr stark aufgefallen ist. Das habe ich gar nicht im Buch, weil ich im Buch ja keine persönlichen Sachen erzähle, aber nach 9/11 habe ich das sehr gemerkt. Da waren die Magazine, das Fernsehen, alles war voll mit diesen Bildern von Gewalt und Terror und irgendwelchen Zeichen des Islam oder Frauen mit Kopftuch. Und es geht in uns rein. Ich komme ja aus der Medizin, ich beschäftige mich sehr gern mit dem Gehirn und das können wir gar nicht verhindern. So, das geht erstmal rein und das Gehirn knüpft dann sozusagen Assoziationen. Islam, Terror. Das ist so die Assoziation, die dann unbewusst geknüpft wird und wir müssen die dann auch wieder bewusst herausholen, sonst ist sie drin. Und wo mir das aufgefallen ist, ist, wenn ich dann irgendwo im Bus war oder in der U-Bahn irgendwann, sogar noch Jahre später, dass ich, wenn ich eine Person gesehen habe, die muslimisch aussah, dann war meine erste Reaktion so, einfach völlig unbewusst. Mein zweiter, was machst du da eigentlich? Meine halbe Familie ist muslimisch. Ich kenne nette Muslime. Das ist also völlig irrational, aber es ist halt drin und das ist in uns allen drin.
Kurzer Nachsatz, Gilda Sahebi ist nicht nur Autorin und Journalistin, sondern auch studierte Ärztin. Ich habe natürlich auch Rassismus beigebracht bekommen. Ich bin gegen Rassismus natürlich. Und trotzdem ist mir aufgefallen, dass ich zu Beginn der Lektüre Ihres Buches, obwohl ich gegen Rassismus bin, obwohl ich weiß, dass ich auch rassistische Denkmuster habe und so weiter, habe ich doch ziemlich mit Abwehr so reagiert, weil ich dachte, boah ey, da kommt jetzt so ein Vorwurf nach dem anderen. Und ist es denn in den USA, Polen, Frankreich, Großbritannien, ist es da denn irgendwie besser? Das ist doch sicher nicht nur in Deutschland so. Ist das eine Reaktion, die Sie bei dem Thema öfter erleben?
Ja, wobei ich jetzt das ja auch eben explizit erkläre im Buch, dass es eben kein Vorwurf sein soll. Das ist ja genau das Problem, was wir als Vorwurf erleben, wehren wir erstmal ab. Das ist ja total logisch oder als Angriff. Und ich versuche eben einfach zu erklären, wie diese Dinge wachsen, wo diese Muster, die sehr oft unbewusst sind, wo die herkommen. Die kommen ja nicht aus dem Nichts. Jede Gesellschaft hat irgendeine Art von Diskriminierung und im Iran zum Beispiel gibt es auch sehr viel Rassismus, ja, in den USA natürlich auch. Und das ist aber in jeder Gesellschaft ist es spezifisch gewachsen, durch die gesellschaftlichen, geschichtlichen Umstände. Und ich habe eben versucht zu zeigen, wie es in Deutschland gewachsen ist und wo es herkommt, damit wir uns daran erinnern. Also das kennen wir, glaube ich, alle aus unserem eigenen Leben, wenn wir irgendwelche Muster haben, die uns überhaupt nicht gefallen, wo wir schnell wütend werden, warum kriege ich es nicht hin, Sport zu machen und so weiter und so fort. Dann müssen wir irgendwo in die Vergangenheit gehen. Was sollen wir sonst machen? Ich muss gucken, wo kommt es denn her? Und wenn ich diese Wunde kenne und wenn ich das weiß, dann kann ich es bearbeiten. Wenn ich überhaupt nicht weiß, wo das herkommt, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Ich war dann danach allerdings, also je länger ich Ihr Buch gelesen habe, dann wirklich erschüttert von all den Zeugnissen des Rassismus, die Sie zusammengetragen haben. Und zwar jetzt gar nicht aus rechtsextremen Quellen, sondern Politikerinnen und Politiker von SPD und CDU werden zitiert.
Grüne auch.
Zum Beispiel, ja, FDP auch, ne? Aus dem Spiegel und aus der Süddeutschen Zeitung, große, anerkannte, bürgerliche Medien. Und dann liest man, dass Ausländer in Horden auftreten, das Land überschwemmen, das ohnehin schon volle Boot zum Kentern bringen und sie plündern auch noch unsere Sozialkassen. Wie ging es Ihnen eigentlich bei der Arbeit an diesem Buch?
Das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich, ich beschäftige mich damit ja schon seit vielen Jahren. Und selbst ich habe bei der Recherche, war ich so, hä? Ich war so ganz oft so, das kann doch nicht echt sein. Also es war ganz viele Momente, wo ich gedacht habe, das wusste ich nicht. Ich habe das noch nie gehört, dass es Zuzugssperren gab für GastarbeiterInnen in den 70er Jahren, habe ich noch nie gehört. Das habe ich bei der Recherche zum ersten Mal gelesen, dass in Berlin, in München, in bestimmten Vierteln nicht mehr als 14% GastarbeiterInnen, AusländerInnen leben durften und so weiter. Nur ein Beispiel von vielen.
Also Grundrecht auf freie Wahl des Wohnortes war dann mal eben ausgehebelt.
Genau. Das war schon, also heute wird es ja wieder diskutiert, damals
Jahrzehnten diskutiert. Genau.
Also gab es immer wieder Momente, wo ich dachte, ai, das wusste ich selber alles nicht.
Also, wie wir uns Rassismus beibringen, eine Analyse deutscher Debatten, dann machen wir uns mal an die Analyse deutscher Debatten, die ja, Sie haben darauf verwiesen, von langen Traditionen geprägt sind, die uns, glaube ich, häufig gar nicht wirklich bewusst sind. Zum Beispiel die Bedeutung, die der Begriff Volk in Deutschland hat, im Unterschied zum Beispiel zu Frankreich, da geht es um die Nation im Sinne von Staat, ist da sozusagen das große Ideal in Deutschland, das Volk. Was hat es denn mit diesem Volk auf sich?
Das ist sehr zentral, weswegen ich das auch gleich am Anfang des Buchs versuche zu klären, oder zu klären kann ich es nicht, aber ich kann eine Sicht darauf darstellen. Das ist genau die Frage, die in Deutschland immer zentral war. Wer ist das Volk? Deswegen ist dieser Ausspruch aus 89, wir sind das Volk, so wichtig natürlich auch. In welchem Kontext benutzen wir diesen Begriff? Wir kennen den Begriff völkisch zum Beispiel. Und wenn man sich anschaut, Volk wurde in Deutschland immer exklusiv definiert. Das Volk bestand geschichtlich immer aus deutschstämmigen Menschen.
Also das heißt, es geht über die Abstammung.
Genau.
Über das Blut.
Über das Blut,
und nicht genau. Über den Boden.
Genau, das war schon im Kaiserreich, wurde das ein sehr wichtiger Begriff, Volk. Und damals gab es auch Diskussionen darum, wer ist denn das Volk? Schon 1890, 1880 wurde genau das auch schon diskutiert. Und wir diskutieren das 140 Jahre später immer noch. Heute gibt es immer noch die Debatten darum, wer ist das Volk? Es gibt immer Abwehr dagegen, wenn es Bestrebungen gibt, dieses Volk nicht mehr nach Herkunft, nach Abstammung, nach Blut zu definieren. Das sehen wir heute immer noch, sehen wir bei der Debatte um die Staatsbürgerschaft. Wann darf man denn deutsch sein? Wer ist denn deutsch? Ich benutze diesen Begriff Volk nie, weil ich den eben als exklusiv empfinde. Und wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in Medien, in Politik von PolitikerInnen dieser Begriff heute auch benutzt wird oder auch in den letzten Jahrzehnten, dann war es immer exklusiv. Und da habe ich versucht, eben auch so ein paar Beispiele von Aussagen zu zeigen.
Also Volk im Gegensatz, oder Gegensatz ist vielleicht das falsche Wort, aber unabhängig vom Staat, ne? Darum geht es, glaube ich, um diese Abstammungsgeschichte. Ich fand das sehr interessant, weil mir dadurch so manches eingeleuchtet ist. Zum Beispiel, warum man in Deutschland von Passdeutschen spricht. Ja?
Genau.
Oder ja, der ist Iraner, der ist Deutscher. Na, ja, okay, aber eigentlich ist der Iraner. Genau. Ne? Also eigentlich ist er was anderes, auch wenn er jetzt vor 20 Jahren einen deutschen Pass erhalten hat, zum Beispiel. Auch so ein Begriff wie Deutsche mit Migrationshintergrund. Sind das dann eigentlich Deutsche?
Ich benutze diesen Begriff auch nicht. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Start, das ist nämlich tatsächlich ein wichtiger Punkt, Sie haben es gerade kurz gesagt. Da muss man sich mal ein bisschen anschauen heute auch, wie zum Beispiel die AfD argumentiert, weil sie sagt ja, wir kennen den Willen des Volkes. Und in ihrer Logik steht das Volk über dem Staat. Es ist wichtiger, was das Volk in Anführungsstrichen möchte, als die staatliche Struktur, die eben definiert zum Beispiel, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in Anführungsstrichen zu diesem Staat gehören. Wenn ich Kinder habe, dann haben die immer noch Migrationshintergrund der Definition nach, was völlig abstrus ist. Wenn man eine deutsche Gesellschaft haben will, eine Gesellschaft in Deutschland, die tatsächlich eine echte Gesellschaft ist, ein echtes Miteinander, dann frage ich mich, warum muss man da ständig noch definieren, auseinanderdividieren, wer ist jetzt richtig deutsch in Anführungsstrichen, wer nicht, wer hat Migrationshintergrund, wer nicht. Und das machen wir aber sehr, sehr stark und das machen wir auch in der Debatte. Also ich erinnere mich zum Beispiel, mein Vater hat mir irgendwann gesagt, er hat hier gearbeitet, er hat hier Steuern gezahlt sein ganzes Leben, nicht sein ganzes Leben, aber seit er hier lebt und hat gesagt, ja, aber ich werde immer der Ausländer sein. Also das sagen ganz, ganz viele Menschen, die hier schon seit Jahrzehnten auch leben.
Also ihr Vater ist iranischer Herkunft.
Genau, genau. Und der meinte es nicht als ich armer, sondern es ist einfach so ein Fakt. Man bleibt als Ausländer immer Ausländer und das empfinden sehr viele Menschen so.
Naja, das haben wir ja gerade auch mit Ilka Çatak erlebt, also genau. Dem Regisseur, der nun in der dritten Generation hier lebt und nominiert war für einen Oscar mit seinem Film. Und trotzdem war es zu mühsam, seinen Namen zu lernen. Sie stellen auch fest, dass es in Deutschland eine Dichotomie gäbe, also eine Zweiteilung von Deutschen und Ausländern. Diese Begriffe würden immer wieder aufscheinen in der Debatte. Aber da frage ich mich, na ja, aber das ist doch erstmal eine ganz neutrale Beschreibung. In Deutschland gibt es Deutsche und es gibt Ausländer. In Portugal gibt es Portugiesen und es gibt Ausländer. Warum ist das ein Problem?
Das ist erstmal kein Problem, weil es eine rechtliche Definition ist. Das sind einfach Menschen ohne deutschen Pass. Mhm. Das Problem ist, dass dieses Wort Ausländer, dadurch, dass wir ständig diese Unterscheidungen machen, wer ist deutsch, wer nicht, wann ist man richtig deutsch, wann ist man nicht richtig deutsch, Passdeutsche und so weiter, dass dieser Begriff Ausländer sich auch auf Menschen bezieht, die zum Beispiel einen deutschen Pass haben, in der Sicht auf diese Menschen. Diese Unterscheidung ist so historisch gewachsen, weil Menschen in Deutschland sich ganz, ganz lange, obwohl Deutschland de facto schon seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland ist, sich nie einbürgern durften. Staatsbürgerschaftsrecht von 1913, das galt bis zum Jahr 2000. Und das hat damals festgelegt, dass es das Blutrecht, die ja. Abstammung vom Blut, nur die dürfen Deutsche werden.
Jus sanguinis.
Genau.
Genau.
Und das bedeutet, dass die vielen, erst Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen, die hier lebten, dass sie sich nie einbürgern durften. Sie konnten überhaupt nicht Deutsche werden. Das heißt, dieser Status des Ausländers hat sich irgendwann emanzipiert von dieser rechtlichen Frage. Und Menschen, die hierher gekommen sind und hier gelebt haben, ganz normal, die wurden immer als Ausländer gesehen. Und dann spielt der deutsche Pass unbewusst gar keine Rolle mehr, ob sie jetzt irgendwie sich haben einbürgern lassen oder nicht, weil dieser Status des Ausländers ist so in dieser Gesellschaft drin, dass Menschen, die in Anführungsstrichen anders aussehen, dass die gar nicht echt deutsch sein können. Das ist einfach sehr alt und sehr, sehr tief gewachsen und auch in den Strukturen tief drin.
Okay, weil ich dachte, Sie wollten sagen, das sei per se ein rassistischer Begriff.
Nein,
das hätte mich jetzt gewundert.
Nee.
Was ist denn mit Deutschen mit Migrationshintergrund? Halten Sie das für einen rassistischen Begriff?
Nein, auf gar keinen Fall.
Interessant ist ja, dass all diese Begriffe die Aufmerksamkeit auf eine Tatsache lenken, nämlich auf Herkunft ist eigentlich falsch, auch die Abstammung. Man könnte ja auf ganz viel anderes gucken. Man könnte ja auch gucken, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, jung oder alt, welches soziales Milieu, welche Interessen, welche politischen Ansichten. Das geht dabei ja alles unter.
Vor ein paar Wochen, als diese Korrektivgeschichte rauskam, als sie gesagt haben, wir wollen Menschen eben mit Migrationshintergrund in
AfD.
Genau, in diesem Treffen in Potsdam ausweisen aus Deutschland. Das hatte ich einer Freundin aus Kanada erzählt. Und ich habe ihr erzählt, so was die Pläne sind sozusagen. Und dann war ihre Frage, sie war so ganz erstaunt. Sie fragte, aber woran soll man denn erkennen, wer jetzt deutsch ist und wer nicht? Und ich so, ja, tja, das fragt halt eine Kanadierin. Weil das, also für sie ist es völlig abstrus. Ich sag mal, aus bestimmten Ländern, wenn die daherkommen, dann sind sie nicht echt deutsch. Das ist bei uns sehr tief drin. Und das versuche ich in diesen einzelnen Debatten, die ich beschreibe, auch klarzumachen, dass es so tief drin ist, dass wir eben diese Debatten auch so führen. Also selbst wenn Leute hier geboren sind und wenn sie dann meinetwegen an Silvester rausgehen und Böller schießen gegen Feuerwehrleute oder gegen Hilfskräfte, dass sie dann nicht als Mensch gesehen werden oder als Jugendlicher und das Problem angeschaut wird, sondern die Integration ist gescheitert.
Genau, wunderbares Beispiel. Wenn eine Straftat begangen wird, dann geht es eigentlich vor allem um auch wieder nicht die Staatsangehörigkeit, sondern um die Abstammung. Nehmen wir, glaube ich, das bekannteste Beispiel, die Kölner Silvesternacht von 2015-16. Riesiges Thema, kann man sehr viel zu sagen, sehr umstritten. Ich bin jetzt mal nur die zwei wichtigsten Fakten vielleicht. Wir wissen heute, dass es in dieser Nacht viele sexuelle Übergriffe auf Frauen gab. Es gab rund 500 Anzeigen wegen Sexualdelikten, insgesamt über 1000. Dann gab es 350 namentlich ermittelte Verdächtige, 101 Algerier, 91 Marokkaner, noch ein paar Iraker, Syrer und 25 Deutsche. Insgesamt am Ende nur 36 Verurteilungen. Die Medienberichte im Januar 2016 fokussierten sich aber sehr schnell eben auf diese Tatsache, auf die sogenannten Nafris, die Nordafrikaner. Und Sie schreiben von einer rassistischen Berichterstattung, Frau Sahebi. Aber warum? Es war doch so.
Ja, also dazu muss ich erstmal sagen, das erkläre ich auch im Buch, was ich positiv daran fand, dass sexualisierte Gewalt ernst genommen wurde. Das passiert nicht immer. Wenn man an MeToo denkt, an bestimmte Debatten, das wird oft klein gemacht und es wird nicht ernst genommen. Das ist auch der Grund, warum viele, viele Frauen, wenn sie sexualisierte Gewalt oder Übergriffe erleben, nicht zur Polizei gehen, weil sie Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Das war in dieser Nacht anders. weil man hingeschaut hat. Weil, und das ist positiv, weil JournalistInnen diese Frauen aufgesucht haben und sie nach ihren Geschichten gefragt haben. Und diese Frauen konnten erzählen. Und genau das wünsche ich mir. Und zwar immer. Ob es beim Oktoberfest ist, an Silvester oder an Karneval. Frauen müssen ernst genommen werden, wenn sie Gewalt erleben. Und es passiert viel zu selten.
Denn an Oktoberfest und Karneval kommt es auch zu sexuellen Übergriffen, die im Allgemeinen nicht groß berichtet werden.
Genau, in hoher Zahl.
Aber
das ist der Unterschied.
So.
Ich habe ja Beispiele aus den Medien genommen, Sexmob und Horden wild gewordener Männer. Ich weiß gar nicht, was da alles gesagt wurde. Und es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die genau das gezeigt haben, dass die Berichterstattung aufgrund rassistischer Narrative stattgefunden hat. Das Bild des sexualisierten, in Anführungsstrichen, arabischen, in Anführungsstrichen, Mannes, das ist so normalisiert. Das ist schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es bei uns schon, dass der afrikanische Mann so und so sei. Dann waren es irgendwann die italienischen Gastarbeiter, die irgendwie wild und lüstern sind. Und das alle paar Jahre ist es ein anderer Mann. Aber irgendwie immer südlich und irgendwie anders aussehend.
Naja, nun könnte man doch sagen, gut, aber es war doch so.
Ja, absolut.
Also habe ich doch recht mit meinem Vorurteil. Oder mit meinem Urteil ist es ja eigentlich dann im Grunde genommen. So sind sie, die Marokkaner und Algerier.
Sind sie so?
Haben wir doch da erlebt.
Ja, aber das ist genau das, sage ich ja. Das ist genau der Unterschied. Also als Journalistin wünsche ich mir, dass ich immer beschreibe, was ich sehe. Sexmob ist keine Beschreibung, das ist ein Urteil, eine Verurteilung. Wenn man sich anschaut, ich habe ja am Anfang auch so Beispiele von Berichten von Karneval, komplett andere Welt. Da wurde tatsächlich beschrieben. Als Journalistin sollte ich nicht projizieren und verurteilen oder beurteilen, sondern beschreiben. Und das hat an Silvester in Köln nicht stattgefunden. Dort wurde nicht beschrieben, was man sieht, sondern es wurde generalisiert. Es wurde verurteilt und zwar aufgrund rassistischer Narrative. Und das ist der Unterschied. Da war die Rede vom arabischen Mann. Wer ist der arabische Mann? Es gibt keinen arabischen Mann. Damit werden anscheinend auch Afghanen gemeint, die keine Araber sind, oder Kurden, die auch keine Araber sind. Da wurde auf eine Art und Weise Bericht erstattet, die mit Journalismus nichts mehr zu tun hatte, aber sehr viel mit Projektion und rassistischen Narrativen.
Ich könnte Ihnen ja aber trotzdem noch einmal entgegenhalten, Frau Sahibi, es gibt doch Probleme in migrantischen Communities. Anderes Beispiel, immer wieder problematisiert, Berlin-Neukölln. Gab es jetzt antisemitische Demonstrationen? Sollten Jüdinnen und Juden aufpassen in diesem Viertel? Es gibt antisemitische Übergriffe. Darf ich das nicht benennen als Journalistin?
Ich glaube, das ist das, was ich in diesem Buch am häufigsten sage, weil das genau das Argument ist. Ich glaube, in jedem Kapitel schreibe ich das einmal irgendwann. Ich muss rauskürzen, ich sage es so oft. Das ist genau der Punkt, dass das Benennen von rassistischen Narrativen nicht bedeutet, dass man Probleme verneint. Im Gegenteil. Das ist ja genau der Dreh, weil ich glaube, dass diejenigen, die rassistische Narrative verbreiten, dass die dazu beitragen, dass man Probleme zuschüttet. Und da finde ich das Antisemitismusbeispiel sehr gut. Das habe ich ja auch in einem Kapitel, die Nahostdebatte, habe ich das versucht zu erklären. Es gibt Zahlen, die zeigen, dass tatsächlich in der muslimischen Community unter MuslimInnen ein höherer Prozentsatz an Menschen an antisemitische Narrative glauben als unter Nicht-MuslimInnen. Das heißt, das ist ein Problem. Es wäre schön, wenn wir dieses Problem angehen würden, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das Problem angehen. Ich sehe das als großes Problem, dass es da ist. Was machen wir stattdessen? Wir reden über Abschiebungen. Wir reden über antisemitische Männer, antisemitische Muslime, antisemitische Migranten. Und zwar von vorne bis hinten, von A bis Z. Anstatt, dass wir uns überlegen, wenn man abschieben muss aufgrund von Straftaten, ja, das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist Recht und Gesetz, das passiert sowieso. Aber während man ständig auf die Muslime und die Araber und was ich schon wieder über rassistische Narrative Debatten führt, in Anführungsstrichen, kümmert man sich nicht um das Problem des Antisemitismus, den es erstens in der gesamten Gesellschaft gibt, und dazu gibt es auch sehr viele Zahlen, und natürlich in einem höheren Prozentsatz in der muslimischen Community. Was sind denn da die Lösungen? Ich habe keine einzige gehört seit dem 7. Oktober. 2014 hatten wir dasselbe Problem. Kein einziges Problem wurde gelöst. Und ich habe dazu auch bei jüdischen AktivistInnen oder die in der Zivilgesellschaft arbeiten nachgefragt. Es ist nichts getan worden.
Ich glaube, der Ihrer Ansicht nach Grunddenkfehler, der in all diesen Debatten stattfindet, dass diese Menschen, die hier in Deutschland leben, entweder deutsche Staatsbürger sind oder schon sehr lange hier leben, auf jeden Fall nicht als ein Teil von uns wahrgenommen werden, sondern immer als die anderen. Und deswegen auch nicht gesagt wird, so, wir haben ein Problem, sondern wir sagen dann, die Muslime haben ein Problem.
Genau, das ist natürlich auch ganz leicht. Für mein eigenes Leben, sage ich immer, wenn ich in der emotionalen Hölle in diesem Leben sein will, dann muss ich genau zwei Sachen machen. Und das sind Recht haben und anderen die Schuld geben. Dann wird es schwierig. Dann externalisiert man, dann kümmert man sich nicht um die Probleme, die man angehen sollte. Das macht man sehr gerne, aber es ist nicht gut. Das war ja aus eigener Erfahrung. Und genau das passiert in dieser Gesellschaft. Es sind die Muslime. Das ist ihr Problem. Es ist ein importiertes Problem. Anstatt die Realität anzuerkennen, die faktische Realität, wir sind eine Gesellschaft. Und wenn es in einem Teil, und das ist ja bei Antisemitismus nicht so, wir haben ein Antisemitismusproblem in der gesamten Gesellschaft. Und da zu probieren, das irgendwie auseinanderzutreiben, das ist aber deren Problem und nicht unser Problem, dann macht man das Problem noch viel, viel größer, weil man sich nicht darum kümmert, weil man es externalisiert. Das ist bei Rassismus auch so.
Auf jeden Fall, jedes Problem wird möglicherweise größer, wenn man es verleugnet. Das schreiben Sie im Zusammenhang mit der DDR, die Sie leider nur 6 Seiten widmen in dieser deutschen Geschichte des Rassismus. Merke ich mal kurz an. Mich würde mal noch mehr ein anderer Punkt jetzt gerade interessieren, nämlich Ihre Aussage, dass Rassismus weder rechts noch links ist. Und würde man doch eigentlich denken, dass Menschen mit autoritären Einstellungen eher zu Rassismus neigen und diese Menschen sich doch im Allgemeinen auf der Rechten wiederfinden.
Also grundsätzlich ist es so, dass rechte politische Positionen häufiger mit rassistischen Narrativen einhergehen. Und gleichzeitig ist es sehr leicht, auch hier wieder zu externalisieren. Weil wir alle in dieser Gesellschaft, wie gesagt, aufleben. Das heißt, wir lernen alle diese Muster. Und ich finde rechts und links, ich habe auch versucht, diese Begriffe in meinem Buch komplett zu ignorieren, so gut ich konnte, weil die für mich nicht konkret sind. Was bedeutet rechts? Was bedeutet links? Ich benutze diese Begriffe allgemein nicht. Und das Problem ist für mich, wenn sogenannte Linke sagen, nee, mit Rassismus haben wir nichts zu tun, dann ist genau das, was ich meine. Man leugnet es, dass man diese Sachen genauso gelernt hat. Und auch das kennt man von sich selbst. Wenn man ein bestimmtes Selbstbild von sich hat, dann ist man in ständiger Leugnung von den Dingen, die schiefgehen bei einem selber. Und das ist das, was ich sehe.
Laut Ihrem Buch haben wir, wie gesagt, alle diese rassistischen Muster gelernt. Trotzdem, weder Sie noch ich gehen auf die Straße und schlagen Menschen zusammen, die in diese rassistischen Muster fallen, die wir gelernt haben. Wann schlägt denn ein Denkmuster, so etwas Gelerntes, in Gewalt um?
Das sind natürlich viele Faktoren, das sind auch viele individuelle Faktoren bei einzelnen Menschen. Aber ganz allgemein hat es ganz viel mit dem Umfeld zu tun. Begünstigt das Umfeld Rassismus? Heißt es ihnen vielleicht sogar gut? Sanktioniert es ihn nicht? Deswegen nenne ich da zum Beispiel auch das Beispiel der Polizei. Innerhalb der Polizei, wenn rassistische Handlungen passieren und die werden zum Beispiel nicht sanktioniert oder wir sind in einer Gesellschaft, die rassistische Denkmuster normalisiert, dann ist es viel leichter, über diese Schwelle zu gehen, die zu Gewalt führt. Wenn diese Denkmuster nicht normalisiert sind, wenn sie als schlecht in Anführungsstrichen definiert werden, dann ist diese Schwelle sozusagen, über die man gehen muss, um Gewalt zu begehen, einfach höher. Deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, um zu zeigen, das Umfeld ist schwierig, wenn man im Umfeld Rassismus nicht benennt. Wenn wir etwas nicht benennen, dann können wir es uns auch nicht anschauen. Und aber es darf eben ganz oft nicht benannt werden, beziehungsweise es wird mit sehr viel Abwehr reagiert, wenn es benannt wird.
Ja, gut, dass Sie diesen Punkt nochmal sagen. Sie haben das eingangs schon gesagt, das wäre ja kein Vorwurf. Okay, da könnte ich vielleicht noch mitgehen, dass man sagt, ich stelle das jetzt erstmal fest, das ist eine rassistische Äußerung, die du da jetzt gerade getan hast. Aber Sie gehen ja noch weiter. Sie schreiben ja in Ihrem Buch, rassistisch, das sei ein wissenschaftlicher Begriff. Und da habe ich mich doch sehr gewundert, denn nach allem, was ich weiß, ist Rassismus eine Ideologie, eine gefährliche Ideologie, die eben vermeintliche Begründungen liefert, warum eine Gruppe von Menschen nicht nur anders ist, okay, sowas denken Menschen immer, sondern auch noch zu bekämpfen ist. Und laut Christian Geulen, der ja schon vor 4 Jahren eine Geschichte des Rassismus geschrieben hat, sagt er ja, Rassismus ist deswegen auch so gefährlich, weil sich diese Ideologie eben immer wieder anpassen kann und mit diesen Mustern auch andere beliebige Gruppen treffen kann. Sie führen das aus in den 50er, 60er Jahren. In der Bundesrepublik Deutschland waren die Italiener diese und Griechen diese triebhaften, zügellosen, kulturlosen Männer. Heute sind das sehr geschätzte europäische Nachbarn. Naja, bei den Griechen weiß man nicht, Eurokrise und so, sind immer noch Reste. Heute eben ersetzt durch den arabischen, muslimischen Mann. Aber Rassismus ist doch kein wissenschaftlicher Begriff, Frau Sahibi.
Das ist genau die Sicht in Deutschland, das ist das Problem, weil wir hier sehr wenig Rassismusforschung haben. Weil genau aus diesem Grund...
Naja gut, also Rechtsextremismus ist eine Ideologie und über die kann ich forschen. Ich kann ja über Rassismus forschen und trotzdem ist es eine Ideologie.
Das ist übrigens der Grund, warum ich keine Definition in diesem Buch erwähne. Es gibt verschiedene Definitionsversuche, wie bei Antisemitismus. Wir erleben es gerade, dass über die Antisemitismus-Definition hoch diskutiert und gestritten wird. Das ist beim Rassismus natürlich auch so. Wenn ich sage, das ist ein rassistisches Narrativ, kriege ich 10.000 Rückmeldungen. Nein, das ist nicht. Dann sage ich, okay, alles klar. Und deswegen habe ich versucht, das im Buch nur mit Beispielen zu beschreiben. Wie es sich entwickelt, wie diese Narrative, was sie gemeinsam haben, wie sie sich ausdrücken. Das ist das Problem, was ich sehe, dass wir Rassismus nur als Ideologie sehen, anstatt als Phänomen, das man wissenschaftlich untersuchen kann. Und es gibt weltweit sehr viele Rassismusstudien, Forschung, genauso wie zu Antisemitismus, zu Sexismus. Das sind letztendlich, natürlich sind es alles nicht Begriffe, wo man sagt, dass die Definition ist eins, A, B und C. Es funktioniert nicht.
Ja, aber ich glaube trotzdem, wenn Sie fruchtbar in eine Diskussion eintreten wollen darüber, dann nützt es nichts zu sagen, das ist doch kein Vorwurf. Weil wenn Sie zu einem Mann sagen, das ist jetzt eine sexistische Bemerkung gewesen, dann ist es natürlich ein Vorwurf, wenn man so will. Zumindest sagen wir mal eine Kritik. Ich kann dann immer noch hinterher schieben, verstehe ich, haben wir alle so gelernt. Aber ich glaube, das sollte man einkalkulieren. Das ist nicht ehrlich zu sagen, Leute, das macht doch nichts, sind alle Rassisten.
Ich sag nicht, dass es nichts macht.
Nee, das stimmt. Also ich glaube, da muss man sich ehrlich machen. Das ist etwas, was wir kritisieren. Wir wollen keinen Rassismus. Sie fordern ja auch an anderer Stelle gerade eben, wir hatten das in der Frage mit der Gewaltausübung, der Staat, die Politik muss Rassismus sanktionieren und benennen.
Also das ist ganz wichtig, weil es zwei Ebenen gibt. Deswegen beschreibe ich im Buch auch mit keinem einzigen Beispiel den individuellen Rassismus. Ich gucke mir nur die Strukturen an, weil mich die Strukturen interessieren. Ich gehe nicht durchs Land und sage zum Beispiel den AfD-WählerInnen und sage, hey, ihr seid rassistisch. Das ist nicht meine Aufgabe. Es ist ja auch nicht meine Aufgabe, Menschen zu verändern oder ihnen zu sagen, hört mal, das ist rassistisch und das ist schlecht, dann müsst ihr es jetzt anders überlegen. Genau, ich hatte eine Diskussion. Da ging es um Rassismus in der Schweiz, in Deutschland und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, für mich ist es so, ich gehe halt irgendwann. Ich setze mich dem einfach nicht aus. Das ist nur meine persönliche Entscheidung. Und dann kam eine schwarze Person zu mir und sagte, das ist ganz schön privilegiert, was Sie hier sagen. Ich so, ja, da haben Sie absolut recht. Und das war ein, weiß ich nicht, ob sie das Vorwurf gemeint hat oder nicht, aber es war eine richtige Bemerkung.
Ja, davon rede ich ja auch nicht.
Genau, also das kommt aber darauf an, wie ich das sehe. Und ich habe entschieden, es nicht als Vorwurf zu sehen, sondern auch als eine Bemerkung, als ein Statement. So ist es empfunden und es ist auch richtig.
Mir geht es jetzt darum, dass ich denke, man streut sich Sand in die Augen, wenn man sagt, rassistisch ist ein wissenschaftlicher Begriff. Es ist viel mehr als das.
Es ist mehr als das. Es ist eine Beschreibung. Ich beschreibe rassistische Narrative und zwar auf ganz viele verschiedene Beispiele und Situationen. Natürlich ist es mehr.
Sie haben gerade die AfD erwähnt und das finde ich sehr interessant und überraschend. Die nimmt nämlich einen ganz geringen Platz in Ihrem Buch ein, würde man ja ganz anderes erwarten. Und Sie haben es jetzt gerade auch gesagt, AfD ist jetzt irgendwie nicht mein Problem. Da setze ich nicht an. Wo müsste man denn ansetzen?
Also bei der AfD vielleicht noch kurz eine Bemerkung, warum die mich nicht besonders interessiert, ist, dass ich das sehr offensichtlich finde, was sie sagen. Also nichts daran ist neu. Ich konnte, glaube ich, die Reden von Alice Weidel vorschreiben. Es ist immer relativ klar, was sie sagt. Es ist immer relativ einfach und relativ langweilig. Ich glaube, und das versuche ich mit diesem Buch zu zeigen, dass es zu einfach ist, Rassismus zu externalisieren, zum Beispiel auf die AfD oder auf die AfD-WählerInnen. Meine, würde ich sowieso gar nicht machen. Sondern wenn man möchte, dass menschenfeindliche Kräfte nicht stärker werden, und die AfD ist eine menschenfeindliche Partei, dann muss man sich die menschenfeindlichen Strukturen in der ganzen Gesellschaft anschauen. Weil ich glaube, es wäre überhaupt kein Problem, wenn 20% der WählerInnen so eine Partei wählen, wenn der Rest der Gesellschaft klar wäre. Weil dann hätten sie ja keine Macht. Dann würden sie auch nie an die Macht kommen und man müsste auch keine Sorge haben, dass sie an die Macht kommen. Aber das hat man schon, weil die AfD hat mit dafür gesorgt, dass all diese menschenfeindlichen Narrative normalisiert sind. Und das ist das Problem und dadurch bekommt sie Macht und dadurch regiert sie auch jetzt schon mit. Wenn alle anderen Kräfte, Parteien, Zivilgesellschaft sich klar wären darüber, was ist Rassismus, das wollen wir nicht, wir wollen eine Gesellschaft sein, wir wollen uns nicht auseinandertreiben lassen, dann wäre die AfD völlig irrelevant. Die reden auch ganz offen darüber, dass ihre Kraft von der Normalisierung kommt. Und das ist unsere Aufgabe, das ist nicht deren Aufgabe, weil sie wollen ja das Gegenteil.
Das sagt die Autorin, Journalistin und Ärztin Gilda Sahibi. In der kommenden Woche erscheint ihr Buch »Wie wir uns Rassismus beibringen«, eine Analyse deutscher Debatten im Fischer Verlag. Danke fürs Gespräch, Frau Sahibi.
Danke Ihnen, vielen Dank.